Ich möchte zu Beginn lesen Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Der Herr Jesus spricht in der Bergpredigt: Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die auf ihm hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und ihrer sind wenige, die ihn finden. Enge Pforte, schmaler Weg, breite Pforte, breiter Weg. Statistiken sprechen von rund 2 Milliarden Christen auf der Erde. 2 Milliarden, das ist etwa ein Drittel der Menschheit. Jeder Dritte ein Christ. Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Zahl stimmen würde. Aber was wir gerade gehört haben, da kann das nicht übereinstimmen. Denn es heißt, es sind nur wenige, die durch die enge Pforte gegangen sind auf dem Weg ins Himmelreich. Wir wissen leider auch aus Erfahrung, dass sehr viele, die sich Christen nennen, nicht wirklich Christen sind, sondern Namenschristen. Solche, die nie wirklich eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, die nicht ihr Leben dem Herrn Jesus übereignet haben, die nicht wirklich seine Kinder sind, aber sozusagen christlich geboren, christlich getauft als Kind und hineingewachsen in die Kirche, ohne sie zu besuchen in der Regel, aber einfach auf dem Scheinchristen. Wir wollen aber nicht mit dem Finger auf solche zeigen, sondern uns selber prüfen. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Bin ich ein Kind Gottes? Habe ich schon den Herrn Jesus in mein Herz genommen? Ist er der Herr meines Lebens? Habe ich Vergebung meiner Schuld durch sein Blut? Gerade jetzt in der Passions- und Osterwoche gedenken wir an sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung. Ohne Kreuzigung Jesu keine Erlösung, ohne Auferstehung kein ewiges Leben. Das gehört untrennbar zusammen und das ist die Grundlage unseres Glaubens und ewigen Lebens. Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht, so ermahnt uns Gottes Wort in 2. Korinther 13, Vers 5. Viele meinen, sie sind gläubig, aber es ist nur eine Illusion. Ich werde noch einige Unterschiede heute Abend nennen, um sich selber zu prüfen, bin ich auf dem schmalen Weg zum Himmelreich oder bin ich noch auf dem breiten Weg der Masse in die Hölle. Dazu werden wir heute Abend einiges hören. Bevor ich darauf eingehe, noch die Frage, gibt es einen Mittelweg zwischen breitem und schmalem Weg? So einen halbschmalen oder halbbreiten Weg? Ich habe schon gesucht, aber ich habe in der Bibel darüber nichts gefunden, höchstens solche Stellen, wo es heißt, warum hinket ihr auf beiden Seiten? Ruft der Prophet Elia den Israeliten zu, zur Zeit der Baals-Propheten, der falschen Propheten in Israel. Sie hinken auf beiden Seiten, sie wollen Baal dienen und ihr Leben genießen, wie man heute so sagt, ohne Gott. Und gleichzeitig wollen sie doch auch Heil haben und irgendwie Gott noch ehren. Aber das geht nicht. Entweder oder. In Offenbarung 3 spricht der auferstandene und erhöhte Herr zu Laodicea: Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eine sehr ernste Ermahnung an die Gemeinde Laodicea, auch heute, auch an jeden Einzelnen von uns. Nun, worin unterscheiden sich nun der breite und der schmale Weg? Dazu folgende Unterschiede. Der breite Weg ist der Weg der Weltliebe, der schmale Weg der Weg der Gottesliebe und der breite Weg ist der Weg einer falschen Frömmigkeit und der schmale Weg ist der Weg des echten, rettenden Glaubens. Darauf möchte ich heute Abend eingehen. Zunächst einmal der Gegensatz zwischen Weltliebe und Gottesliebe. Wir haben schon vorhin gehört, 1. Johannes 2, einige Verse daraus, möchte ich auch nochmal lesen, wo das gut zusammengefasst wird, was Gottes Wort zur Weltliebe sagt. Da lesen wir: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges, also stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir sind in die Welt hineingestellt. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt uns hier das Leben nehmen müssen, dass wir nicht mehr in der Welt sind oder ähnliche Torheiten, sondern es heißt, dass wir in einer Welt leben, die Gott geschaffen hat, die aber in den Sündenfall hineingerissen ist, durch die Sünde des Menschen, der selber wie Gott sein will. Und diese, der Sünde verfallene Welt, vergeht mit ihrer Lust. Es gibt auch heute noch, trotz aller Gefallenheit, eine wunderbare Schöpfung. Gerade jetzt, wenn der Frühling wieder kommt und alles blüht, wir dürfen uns an der Welt freuen, soweit es nicht die Sünde in der Welt ist, an der wir uns freuen würden. Die Sünde ist alles, was uns von Gott trennt, was uns verunreinigt, was uns verdirbt und zu unserem Verderben führt. Ausschweifung und alles Mögliche. Vielleicht kennt ihr das bekannte Bild, wir haben es auch in unserer Zeitschrift schon mal abgedruckt, der breite und der schmale Weg. Und da sind so diese groben Sünden abgebildet. Die Gottheiten Venus und Bacchus stehen am Eingang. Venus als Göttin einer entfesselten Liebe, die nicht dem Partner die Treue hält, sondern ja, außereheliche und uneheliche Beziehungen pflegt sozusagen. Und dann Bacchus als Gott des Rausches, die ganzen Exzesse in Drogen und Alkohol, Elend. Und dann Spielhölle und Krieg und Mord und was da alles auf dem breiten Weg sich abspielt, ist da dargestellt. In diesem Bild aus dem 19. Jahrhundert der Diakonisse Charlotte Reilen, die das damals gezeichnet hat. Und der schmale Weg stattdessen, so als dargestellt als Gebirgspfad mit mancherlei Anfechtungen auf dem Weg zum Himmelreich. Die groben Sünden, Augenlust, Fleischeslust, entfesselte Sexualität außerhalb der Ehe und alle möglichen Gewalttaten. Es gibt aber auch die feinen Fallen Satans, die inneren Sünden, die man nicht so offensichtlich wahrnimmt, die einem vielleicht gar nicht als Sünden so bewusst sind. Zum Beispiel Stolz, dass man sich etwas einbildet auf seine eigenen Leistungen. Bei den Politikern ist das ja geradezu sprichwörtlich. Die müssen sich ja selber loben, weil die politischen Gegner sie nicht loben. Deshalb ist es für Christen auch so schwer in der Politik, weil ein Christ sich damit schwer tut, sich selber zu loben. Und so sehen wir also, dass es nicht nur die groben offensichtlichen Sünden sind, die uns von Gott trennen, denn gerade die Reformatoren haben ganz neu ans Licht gehoben, dass der Hochmut die Wurzel aller anderen Sünden ist, indem der Mensch selber wie Gott sein will. Sich selber vergötzen, auch wenn es fromm gemäntelt sein kann, ist trotzdem ein Zeichen des breiten Weges. Genauso Neid auf den Besitz des anderen, der vielleicht ein schöneres Auto hat, der vielleicht besser aussieht, der vielleicht mehr Geld hat, der vielleicht anerkannter ist von der Welt, auch die Gemeinde, die anerkannter ist und nicht so verachtet. Auch das kann Kennzeichen des breiten Weges sein. Dann auch Unversöhnlichkeit, das nimmt leider auch christlichen Kreisen zu, dass man sich immer mehr zerstreitet, nicht versöhnungsbereit ist, den anderen verleumdet. Das sind auch die feinen Fallen Satans. So diese innerlichen versteckten Sünden, die sich aber schlimm und zerstörerisch auswirken. Auch ein Kennzeichen des breiten Weges, wenn jemand nicht bereit ist zur Versöhnung. Es geht nicht darum, dass wir die Wahrheit übergehen oder Irrlehren annehmen würden, sondern es geht um persönliche Konflikte. Soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden, heißt es im Wort Gottes. Wir sollen den ersten Schritt tun. Wenn der andere da nicht einwilligt, wird er schuldig und bleibt er in der Schuld. Und der Herr Jesus ermahnt einmal sehr deutlich, gerade auch in der Bergpredigt, nach dem Vaterunser kann man das nachlesen, wie das ist, wenn man nicht vergibt. Da heißt es in Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Sünden vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Sünden auch nicht vergeben. Sehr ernste Ermahnung. Jemand, der auf Dauer unversöhnlich bleibt, ist offensichtlich auf dem breiten Weg, auch wenn er sich für einen Christen hält. Ein weiteres Kennzeichen für den breiten Weg ist, dass man sehr oberflächlich denkt und lebt, sehr leichtsinnig und das Wort Gottes nicht wirklich ernst nimmt, nicht wirklich für sich anwendet, auch nicht tiefgründig damit umgeht, dass man mitschwimmt mit der Masse, sich zwar Christ nennt, aber nicht wirklich tiefgründig dem Herrn dient. Man will dann noch anerkannt sein von der Welt, aber es genügt einem nicht die Anerkennung durch den Herrn. Das erleben wir leider auch zunehmend an evangelikalen Ausbildungsstätten, dass sie irgendwelche Abschlüsse brauchen, um von liberalen oder oberflächlichen Gemeinden anerkannt zu sein, auch auf dem Missionsfeld. Aber eine wirkliche biblische Gemeinde, die wird gerade solche Missionare anerkennen, wo es nicht, sage ich mal, nicht zunächst oder in erster Linie um irgendwelche Abschlüsse geht, akademische oder sonstige, sondern wo es um die Herzenshaltung gegenüber dem Heiland geht, dass man wirklich dem Herrn hingegeben ist. Es ist interessant, dass gerade die fruchtbringendsten Missionare solche waren, die von keiner Missionsgesellschaft angenommen worden waren. Zum Beispiel Hudson Taylor oder, jetzt habe ich von den Missionaren in Afrika gehört, der war schon 60 Jahre, habe ich kürzlich in der Predigt gehört und ja, der wurde von keiner Missionsgesellschaft mehr ausgesandt. Er ging dann auf eigene Faust durch die Berufung des Herrn allerdings nach Afrika auf einem Schiff, kam dann völlig zerschlagen an einem Strand an. Es wurde ihm alles gestohlen, was er hatte. Völlig mittellos lag er da am Strand in Afrika. Dann haben sich Eingeborene über ihn erbarmt, haben ihn aufgenommen. Und er hatte 30 Jahre dort noch dem Herrn gedient, ist 90 Jahre geworden. Und es sind durch seine Arbeit, ich glaube, über 300 Gemeinden entstanden. Ja, ein Mann, 10 Jahre älter als ich, der den keine Missionsgesellschaft mehr wollte und wo sie sagten, das kann ja keine Frucht bringen. Man hat nur den äußeren Augenschein wahrgenommen, aber nicht ja, den Segen, den der Herr gerade auf seine Schwachheit gelegt hat. Man will aber heute leider immer mehr anerkannt sein von der Welt, tun, was alle tun. Man empfängt weltliche Orden und weltliche Ehren. Früher waren es Kriegsorden, die einen ausgezeichnet haben. Heute sind es Friedensorden. Aber es ist ein falscher, religionsvermischender Friede, eine endzeitliche Erscheinung. Und diese Orden sind Zeichen des Verlorenseins. Der Herr selber dagegen war verachtet von der Welt. In Jesaja 53 lesen wir, dass er so verachtet war, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Wir werden es morgen an Karfreitag hören. Und wieso sollte unser Weg anders sein? Wieso sollen wir plötzlich geehrt werden von irgendwelchen humanistischen oder sogar freimaurerischen Kreisen? Da nehmen christliche Gemeinden schon Orden an von freimaurerischen Gruppierungen. So weit sind wir schon gekommen. Natürlich dürfen und sollen und müssen wir als Christen Gutes tun. Das möchte ich damit nicht ausschließen, damit ihr mich jetzt nicht falsch versteht. Wenn wir für unsere guten Taten Zuspruch und Dank erfahren, das soll ja nicht ausgeschlossen sein. Wir sollen ja unser Licht leuchten lassen. Aber wir sollen nicht Taten tun, um Anerkennung von der Welt zu bekommen. Das ist dann die falsche Motivation. Dann haben wir den Lohn schon dahin, wie die Pharisäer, die an den Ecken stehen und wollen, dass man sie sieht, wenn sie beten. Sie wollen dann gesehen und bewundert werden, wie fromm sie sind. Nein, wir tun die guten Werke aus Liebe und Dankbarkeit für die Erlösung. Und dann werden manche Menschen sich sicherlich darüber freuen, aber wir wollen nicht nach Anerkennung von der Welt buhlen, uns danach ausstrecken. Das wäre die falsche Gesinnung. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Also ich hatte unterschieden Weltliebe und Gottesliebe und das andere, was da noch tiefer geht, ist eben der Unterschied zwischen falscher Frömmigkeit und echtem rettendem Glauben. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben des Bibelauslegers John MacArthur. Ich habe ihn kürzlich selber hören dürfen in den USA bei unserer Studienreise. Auch einige, die hier unter uns sind, waren ja dabei. Und er hat in seinem Buch Durch die enge Pforte etwas sehr Interessantes geschrieben. So, überhaupt zu empfehlen, dieses Buch. Da schreibt er über den Unterschied zwischen der echten und falschen Frömmigkeit. Und er sagt, John MacArthur, bei dieser Wahl zwischen engem und breitem Weg geht es nicht um den Gegensatz zwischen einerseits christlicher Frömmigkeit und andererseits gottlosen, vulgären, lüsternen Heiden, die vergnügt in die Hölle fahren. Es ist vielmehr der Gegensatz zweier verschiedener Religionen. Und an beiden Wegen steht das Schild, dieser Weg führt wohin? In den Himmel. Das muss man jetzt beachten, wenn es jetzt etwas tiefer geht in der Betrachtung. An beiden Wegen steht, dieser Weg führt in den Himmel. Beim breiten Weg genauso wie beim schmalen Weg. Satan stellt keinen Wegweiser auf dem steht, hier geht's zur Hölle. Das ist nicht sein Stil. Die Menschen auf dem breiten Weg denken, ihr Weg führe in den Himmel. Das ist die große Falle Satans, dass er den Menschen Ersatzwege anbietet, um Jesus Christus herum. Und da fallen sehr, sehr viele darauf herein, in allen Zeiten und besonders in der Endzeit, indem sie sagen, ich bin schon recht, ich verehre meinen Gott, alle Religionen sind Wege zu Gott und. Man spricht heute von religiöser Toleranz, man lädt auf Kirchentagen den Dalai Lama und andere Religionsführer ein, falsche Gottheiten und Erlöserfiguren sind das. Aber in der Bibel sagt der Herr Jesus ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das wird heute immer mehr bekämpft und relativiert, eingeebnet. Eine endzeitliche Erscheinung. Schlagen wir einmal auf Johannes 10, Vers 7 bis 9. Diese Stelle ist eben ganz wichtig bei dem Thema die enge Pforte und der schmale Weg. Johannes 10, Vers 7 bis 9. Da spricht der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und weiter, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus, der Weg, der gute Hirte. Und die anderen sind Diebe und Räuber und Mietlinge, falsche Propheten, Zerstörer, Betrüger. Und die Entscheidung ist klar, entweder Jesus oder irgendwelche Religionsgestalten der Gegenwart, der Vergangenheit oder der Zukunft, die noch kommen. Satan ist ja sehr einfallsreich, erfindet immer neue Irrlehren, immer neue falsche Propheten treten auf mit ihren Visionen, mit ihren Pseudo-Heilslehren. Lassen wir uns dadurch nicht betrügen. Im Grunde ist es ganz einfach. Die rettende Botschaft, die Reformatoren haben es neu ans Licht gehoben. Das Vierfache allein. Allein Jesus Christus. Nicht irgendwelche anderen Erlösergestalten. Auch nicht Maria, auch nicht die Heiligen, auch nicht Mohammed, Buddha, Zarathustra, Karl Marx, Adolf Hitler oder was sonst. Das sind alles falsche Heilswege, die den Menschen gelehrt wurden. Und allein Gottes Wort, nicht irgendetwas hinzugefügt. Die Bibel bleibt das Korrektiv aller Neuoffenbarungen, die es gab und die es gibt, auch in der heutigen Zeit. Und alles muss sich an der Bibel messen lassen, vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22, wie sie uns geoffenbart ist, wie sie vorliegt. Das heißt ganz klar, am Ende der Bibel, wer etwas hinzufügt zu diesen Worten der Weissagung in diesem Buch, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und die Offenbarung steht nicht zufällig am Ende der Heiligen Schrift. Man darf, man soll und muss nichts hinzufügen. Wir haben alles geoffenbart für unser Heil, für unsere Erlösung, für unser ewiges Leben in der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments. Und auch nichts hinwegnehmen. Ja, Dankeschön. Geschieht leider auch oft. Und allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein aus Gnaden und allein durch den Glauben sind wir gerettet. Die Gnade ist und weiter nichts. Wir können uns nicht selber erlösen, nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Der Herr Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Und wir tun gute Werke, aber nicht, um uns zu erlösen, sondern weil wir erlöst sind. Wir tun sie aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn. Das ist ein riesiger Unterschied. Das war der reformatorische Durchbruch, als diese biblische Botschaft wieder ganz neu ans Licht kam und hat freigemacht von jedem Zwang zur eigenen Vervollkommnung. Heiligung, ja, aber nicht im Sinne einer Selbsterlösung, sondern eines Erlöstseins. Und aufgrund des Erlöstseins wächst die Frucht der guten Werke im Herzen und durch das Leben des Christen. Und da kommen wir gleich zu weiteren Unterschieden zwischen breitem Weg, also falscher Frömmigkeit, und schmalem Weg, echten rettenden Glaubens. Das ist ja der Gegensatz. Falsche Frömmigkeit oder echter rettender Glaube. Die falsche Frömmigkeit baut auf ihre eigenen Leistungen, ihre eigenen guten Werke, ihre eigenen Anstrengungen, asketische Übungen, Meditationen. Jetzt haben wir ein Jahr der Stille, wo die Menschen sicherlich mal zur Ruhe kommen sollen, ist ja immer auch gut, aber nicht in falscher meditativer Versenkung, wo man sich vielleicht sogar fremden Geistern öffnet. Wir haben im letzten Heft der Schmalen Weg eine deutliche Warnung drin vor fernöstlichen Meditationstechniken und katholischen Exerzitien, die auch eingedrungen sind in diesem Jahr der Stille und durch evangelikale Verlage verbreitet werden. Eine ganz große Verführung, und das macht ja schon längst nicht mehr Halt vor evangelikalen Toren. Es werden sogar kleine Gebetsvorrichtungen verkauft mit Ikonen und Kerzen und allem Möglichen, sowie in katholischen und orthodoxen Religionen. Aber in der Bibel steht, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es werden sogar Drogen empfohlen, um zu höheren Bewusstseinszuständen zu kommen, allgemein gesprochen. Und auf dem breiten Weg ist auch, wer sich nur auf seine Tradition verlässt. Es gibt gute Traditionen, ich will das nicht alles schlecht reden. Es gibt aber auch viele schlechte Traditionen. Wir müssen prüfen, was angesichts des Wortes Gottes Bestand hat. Wenn ich mich nur auf irgendeine religiöse Tradition verlasse, bin ich auf dem breiten Weg. Nur wenn ich mein Herz wirklich Jesus im lebendigen Glauben geschenkt habe und er in mir wohnt und ich ihm diene, dann bin ich auf dem schmalen Weg. Man kann sich auch auf seiner Taufe ausruhen, egal ob das jetzt die Säuglings- oder die Glaubenstaufe ist. Bezüglich dessen, dass es eine leere Tradition werden kann, besteht kein großer Unterschied. Der Unterschied ist eben, dass der sich glaubenstaufen lässt, das in der Regel nach der Bekehrung dann tut. Aber wenn er sich darauf ausruht und dann das leicht nimmt, und kann es genauso zu einer Tradition werden wie die Säuglingstaufe, wo man ja nichts dazu tun kann. Also irgendwelche Rituale bringen uns auch nicht in den Himmel, sondern wir sind aufgerufen, wirklich Buße zu tun über unsere Sünden und Reinigung durch das Blut Jesu Christi zu empfangen und ihm nachzufolgen. Auch das Kopfwissen bringt uns nicht in den Himmel. Wenn wir nur im Kopf die Bibel kennen, vielleicht 10-mal gelesen haben, aber nicht verinnerlicht haben, in unserem Leben, durch unsere Tat, ist sie nichts Nütze. In 1. Korinther 13 lesen wir, wenn ich alle Erkenntnis hätte und sogar auch allen Glauben, dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts Nütze. Also selbst der Glaube ohne Liebe ist leer, so sagt es auch der Jakobusbrief. Es gehört alles untrennbar zusammen. Und die Liebe heißt, dass der Glaube zur Tat wird, dass das Kopfwissen mit Leben gefüllt wird, dass aus der Orthodoxie eine Orthopraxie wird, wie es die pietistischen Väter betont haben. Also aus der Lehre muss auch die Praxis folgen. Auch die Zeichen- und Wundersucht bringt uns nicht in den Himmel. Auch man kann sehr viele Zeichen und Wunder erhoffen und trotzdem auf dem breiten Weg sein. Das bringt in erschütternder Weise der Herr Jesus im gleichen Kapitel Matthäus 7 übrigens zum Ausdruck. Da gibt es nämlich eine Stelle, die gerade manche charismatischen Menschen warnen könnte, wo es dann heißt, ab Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt böse Früchte. Und dann lese ich etwas weiter. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in den Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten oder Wunder getan, kann man es auch übersetzen, Machttaten. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Ja, das ist unglaublich, ja, wenn man das so liest, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, da ist auch prophetische Rede gemeint oder Wundertaten gewirkt und er hat sie nie gekannt. In welcher Kraft haben sie es denn getan? In ihrem eigenen Namen oder in dämonischer Macht? Ja, man kann den Namen Gottes leider auch missbrauchen, um irgendwelche Dinge den Menschen vorzugaukeln. Deshalb gehört dazu, was 1. Johannes 4, Vers 1 steht, prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt, und sie werden viele verführen. Also Zeichen und Wundersucht bringt uns auch nicht in den Himmel. Ich bin überzeugt, Gott kann Wunder tun, auch heute noch. Aber es soll geschehen gemäß Jakobus 5, auch die Heilung im Kämmerlein, dass man die Ältesten ruft, Sünde bekennt, sie einen salben und mit einem beten, auch sich gegenseitig die Sünde bekennt, steht da. Und da ist kein Priester gemeint, sondern Älteste sind gemeint in Jakobus 5. Es steht nirgends etwas in der Bibel von einer spektakulären Heilungsshow. Ich habe jedenfalls noch keine Stelle gefunden. Auch da müssen wir wachsam sein. Lest mal nach. Und selbst als der Herr Jesus immer wieder präsentiert werden soll, als der Heilungsmann, sagt er, sage das nicht weiter. Ja, interessant. Es soll nicht eine Show daraus gemacht werden. Aber genau so geschieht es heute. Und da heißt, dieser Mann in Afrika hat schon Tausende geheilt, Tote sind bei ihm aufgestanden und so wird Werbung gemacht. Auch in Russland treten solche Heilungsprediger auf und auch bei uns. Seien wir da nüchtern und wachsam. Ich denke, dass auch manches Okkulte hier im Spiel ist. Vor allem, wenn die Leute auf den Rücken fallen. Das ist nach Jesaja 28, Vers 13 ein Kennzeichen für Gericht Gottes. Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf steht da. Hier ein wenig, da ein wenig, dass sie gefangen, verstrickt werden und rücklings fallen. Zeichen des Gerichts, Jesaja 28, Vers 13, könnt ihr nachlesen. Wer dagegen Gott anbetet, neigt sich aktiv auf sein Angesicht. 1. Korinther 14, Vers 25. Der wird überführt werden durch prophetische Rede und wird sich auf das Angesicht vor dem Herrn beugen. Nach vorne und aktiv. Und nicht passiv in Trancezustände, hypnotische Zustände fallen. Wichtiges Unterscheidungsmerkmal, um die Geister zu prüfen. Wer die Bibelstelle nochmal will, Jesaja 28, Vers 13, dieses falsche, unbiblische Hände auflegen und umfallen nach hinten und 1. Korinther 14, Vers 25, sich bewusst bekehren und vor dem Herrn niederwerfen in Anbetung. Aber nicht nach hinten, wo man sich ja auch verletzen kann, muss dann aufgefangen werden, ist völlig unbiblisch. Und als die Soldaten den Herrn Jesus gefangen nehmen wollen, in welche Richtung sind sie da gefallen? Sie fielen auch um. Sicherlich auch nach hinten, aber das ist kein Zeichen der Bekehrung, im Gegenteil, ein Gerichtszeichen, dass der Menschensohn Macht über sie hätte. Sie hätten ihn nicht gefangen nehmen können, wenn er es nicht zugelassen hätte. Aber er hatte den Willen des Vaters angenommen, den Weg bis ans Kreuz zu gehen zu unserer Erlösung. Und deshalb durften sie ihn gefangen nehmen, aber erst beim zweiten Anlauf. Es war nochmal eine letzte Machtdemonstration des Sohnes Gottes im Garten Gethsemane. Es ist sehr eindrücklich, diese Stelle, wo sie, als er sagt, ich bin's, das heißt, ich bin Gott, umfallen nochmal und ihre Machtlosigkeit im Grunde offenbar wird. Sehr eindrückliche Stelle, die uns da in der Heiligen Schrift begegnet. Vielleicht hören wir morgen auch nochmal etwas dazu. Also auch die Zeichen- und Wundersucht bringt uns nicht in den Himmel, wenn das größte Wunder ausgeblendet wird. Das größte Wunder sind Jesu Wunden, die Wunden des Heilands. Ohne sie gibt es kein Heil. Ganz entscheidend und grundlegend. Dann ein sehr heikles Thema, heißes Eisen, Unterscheidungsmerkmal, breiter Weg, schmaler Weg, falsche Frömmigkeit und echter, hingebungsvoller Glaube. Das ist auch die Frage der Absonderung von der Welt. Ich hatte schon manche Diskussionen mit führenden Evangelikalen in den letzten Jahren gehabt, die so in der Allianzlinie mitschwimmen. Und da habe ich auch mit einem gesprochen, der sagt, ich denke ja in vielem wie du, aber es unterscheidet uns eine Sache, nämlich ich sondere mich nicht ab. Ich mache mit im Mainstream, ich will da Einfluss haben und wir wollen auch Anerkennung von den weltlichen Institutionen und so weiter. Aber ansonsten glaube ich ja genauso wie du. Da habe ich gesagt, das kann ich so nicht nachvollziehen. Ja. Also ich denke, in manchen Dingen, wo es um heilsentscheidende Fragen geht, müssen wir uns wirklich von der Welt absondern. Können wir nicht mitmachen. Sonst sind wir sehr schnell auf dem breiten Weg. Aber das ist genau das Problem heute. Viele, die sich auch Christen nennen, die es vielleicht auch sind, ich kann und will niemand den Glauben absprechen, aber sie passen sich schon so weit an, dass sie kaum noch von der Welt zu unterscheiden sind. Eine große Gefahr. Das kann in der Musikfrage sein, es kann in der Kleidungsfrage sein, das kann mit Tanztheater und Kino und all solchen Dingen zusammenhängen, dass man da auch keine Unterscheidung mehr macht. Wir waren ja auch in Hollywood auf unserer Reise, haben das auch gesehen, wo heute die ganzen Dinge produziert werden. Meistens sind es ja Trickaufnahmen in Studios und man denkt dann irgendwo im Weltall würde das gefilmt oder auf dem Mond oder sonst wo. Also den Leuten wird etwas vorgemacht, ja, eine Scheinwelt. Und wie viele Monster da heute auftreten und Masken da waren und Effekte, nur noch Action und eine Scheinwelt, die gar nicht existiert. Das ist das heutige Kino, weithin Avatar, der neueste Schrei. Wisst ihr, was ein Avatar ist? Das ist eine herabgestiegene Gottheit des Buddhismus. Der Dalai Lama zum Beispiel ist ein Avatar, eine falsche Erlöserfigur. Ja, und die Leute werden zunehmend an solche Begriffe und dämonisch inspirierte Mächte gewöhnt, auch durch das neue Hollywood, das fast nur noch okkulte Dinge bringt. Das nur nebenbei bemerkt. Also auch da wird vieles in Gemeinden konsumiert, sogar vorgeführt in Jugendkreisen, holt man solche Kinofilme in die Gemeinde und man merkt keinen Unterschied mehr zur Welt. Im Gegenteil, es wird alles so vermischt, relativiert, es wurde sogar schon Harry Potter gezeigt in Kirchengemeinden, was ganz eindeutige Zauberei ist. Ja. Und Gottes Wort sagt ja in 5. Mose 18, dass das alles Gott ein Gräuel ist, sämtliche okkulten Praktiken, Wahrsagen, Hellsehen, Geisterbeschwörung, Totenbefragung, was da alles steht. 5. Mose 18, Verse 9 folgende. Absonderung von solchen Dingen. Ich sage immer wieder diesen Satz, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Am Schluss lassen sich Gemeinde und Welt kaum noch unterscheiden. Ich war mal in einer Gemeinde vor einigen Jahren, nicht selber als Referent eingeladen, da wäre ich dann gleich wieder gegangen. Ich wollte den anderen Redner hören, aber ich kam nicht so weit. Bevor der ans Mikrofon ging, musste ich schon rausgehen. So laut und so schrecklich war dieses Vorprogramm mit einer Disco-Atmosphäre. Da sind sie rumgetanzt im Flickerlicht und mit Laserscheinwerfen, einem Höllenlärm, dass man nur noch fluchtartig den Raum verlassen konnte. Aber das ist heute, nennt sich heute alles Gemeinde. Ja. Also man kann das von der Welt nicht mehr unterscheiden. Und ich denke, dass die Musik in der Disco vielleicht dann noch besser gemacht ist, als dieses nachgeäffte Modernsein-Wollen. Das wirkt dann eher peinlich und lächerlich für Fachleute, die sich da auskennen in der Musik. Aber ich lehne das natürlich grundsätzlich ab, diese Art von Musik. Aber wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Und wenn wir nicht Licht und Salz sind, dann sind wir auch nicht attraktiv für die Menschen, die aus der Welt kommen. Du sagst, kann ich ja gleich in der Welt bleiben, was unterscheidet euch denn noch, ja, von dem, wo ich herkomme? Und jemand, der ernsthaft suchend ist, der wird sich von solchen Gemeinden auch fernhalten. Er wird dann in Gemeinden gehen, wo noch eine gute biblische Musik ist, die den Geist erhebt und nicht das Fleisch stimuliert. Das ist nämlich der Punkt. Ja, wir sollen den Geist erheben und nicht das Fleisch stimulieren, die Sexualität und dann noch rumtanzen und Ähnliches. Das kann nicht Gottes Wille sein. Gott sollen wir in Geist und Wahrheit anbeten. Verweltlichung der Gemeinden ist heute eine große Not. Und nicht ohne Grund hat John MacArthur sein Buch Durch die enge Pforte mit dem Untertitel versehen, wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen. Ja, das ist wirklich wahr. Ein weiteres Kennzeichen, um sich auch selber zu prüfen, ob ich auf dem breiten oder schmalen Weg bin, ist die Frage, wie geht es mir als Christ, wenn Leiden kommt, wenn Verfolgung kommt. Thema am Samstag, Vorbereitung der Untergrundkirche in Europa. Was tun wir, wenn die Gesetze noch schärfer werden, wenn das Leiden kommt? Auch jetzt schon sind etliche Geschwister im Gefängnis, weil sie ihre Kinder in Schulen nicht in den Sexualkundeunterricht lassen, nicht in gottlose Theaterstücke lassen und ähnliche Dinge. Sexualerziehung und was da alles heute läuft, Evolutionslehre, Hexen, Zauberei. Jeder, der kleine Kinder hat oder größere, wird es ja wissen, wie das heute in vielen Schulen ist. Manchmal kann man noch reden mit den Lehrern, aber es ist nicht überall der Fall, leider. Ja, wir wollen auch da unterscheiden, aber doch eine große endzeitliche Entwicklung. Die Pädagogen werden schon so ausgebildet, dass sie mit dem Okkultismus groß werden an den Universitäten. Es ist eine traurige Tatsache und die Professoren haben die größere Schuld als die Lehrer. Die Lehrer tragen es dann nur weiter, was sie gelernt haben. Aber auch hier ist die Frage, wie gehen wir um, wie, wenn es zum Leiden kommt, zur Verfolgung, Thema am Samstag dann, wo das vertieft wird, den ganzen Nachmittag, 4 Stunden lang, Vorbereitung der Untergrundkirche in Europa. Ich hoffe, ihr seid da alle noch dabei und werdet dann da sein. Ja, einige der Referenten sind auch schon da, Wolfgang Lindemeyer mit seiner Frau. Ja. Schön, herzlich willkommen, auch der Fuad Adel und der Jakob Janssen wird auch referieren am Samstagnachmittag. Und das ist auch ein Kennzeichen. Ein Christ, der dem Herrn wirklich nachfolgt, er wird auch bereit sein, Leiden zu ertragen, auch wenn es schwer sein wird. Es ist nicht einfach, ist ganz klar. Jemand, der nicht wirklich von Herzen dem Herrn gehört, der wird auch nicht bereit sein, irgendetwas für Jesus zu leiden. Ob es Verspottung ist, Verächtlichmachung oder Verfolgung oder gar Tötung. Wie viele unserer Glaubensväter und Glaubensmütter in der Reformationszeit in Ländern, wo das Evangelium nicht erlaubt war, sind auf den Scheiterhaufen gegangen, um des Glaubens willen. Etwa in Spanien damals, viele Beispiele für Inquisition. Da wurden tausende sogenannte Ketzer, es waren bibeltreue Christen in Wirklichkeit, verbrannt, um des Herrn Jesus willen. Und ich muss denken an Marie Durand, die französische Hugenottin, die sich geweigert hatte, an der katholischen Messe teilzunehmen und dafür, ich weiß nicht, 30 Jahre im Gefängnis saß, bis sie dann doch im Alter freikam, noch ein paar Jahre in der Freiheit verbringen durfte. Heute feiern führende Evangelikale katholische Eucharistie, macht denen gar nichts aus. Ja, aber früher waren die Geschwister bereit, dafür 30 Jahre im Kerker zu schmachten, bevor sie diese Hostie angenommen hätten, die nichts mit dem biblischen Abendmahl zu tun hat. Müssen wir uns mal klar machen, wie sich die Zeiten in der Endzeit geändert haben. Auch das ist Verfolgung gewesen. Heute nimmt man das oft sehr locker. Nun, ich möchte nun abschließend uns noch ein Thermometer vor Augen stellen. Ich habe das mal gesehen als Traktat in einer Gemeinde. Es war eine russlanddeutsche Baptistengemeinde in Soest. Ist heute auch ein Bruder unter uns aus Bad Sassendorf. Ja, genau, beim Onkel von meiner Frau, die Gemeinde in Soest. Und, also wo er Ältester war, nicht? Und da ist dieses Thermometer des Glaubensstandes ausgelegen, dieses Traktat. Und das war sehr eindrücklich. Das sind also auf jedem Thermometer Celsiusgrade nach oben und Celsiusgrade nach unten und in der Mitte 0 Grad. Und dieses Thermometer sollte zum Ausdruck bringen, wie es im Glaubensleben aufwärts geht, Plusgrade, und wie es im Glaubensleben abwärts geht, Minusgrade. Und ich werde gleich einzelne dieser Grade uns noch vor Augen stellen. Plus oder Minus. Plus, schmaler Weg, Minus, breiter Weg. So kann man es auch verstehen. In der Mitte des Thermometers, bei 0 Grad Celsius, da stand der erschütternde Begriff Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber Jesus, Gleichgültigkeit gegenüber dem Wort Gottes. Überhaupt keine Empfindung, weder heiß noch kalt, sondern einfach lau, so wie die Laodicea-Gemeinde, diese Endzeitgemeinde. Nun, das ist natürlich auch schon auf dem Weg in die Verdammnis, wenn jemand lau ist. Der ist nicht bei den Plusgraden auf dem schmalen Weg, sondern bei den Minusgraden, breiter Weg in die Verdammnis. Nun aber möchte ich zunächst betrachten einige dieser Punkte, wie es im Glaubensleben abwärts geht und dann zum Schluss positiv, wie es im Glaubensleben aufwärts gehen kann. Und wir alle brauchen auch diese Ermutigung und Wegweisung, wie geht es aufwärts in unserem Glaubensleben, das vielleicht auch eingeschlafen ist. Auch eine solche Freizeit kann dazu dienen, uns im Glaubensleben wieder ganz neu zu wecken durch das Wort Gottes, das da verkündigt wird. Nun zunächst das Negative, wie es im Glaubensleben abwärts geht, angefangen von 0 Grad bei der Gleichgültigkeit. Wie es abwärts geht, leider bei vielen. Ich habe das auch schon bei manchen beobachtet. Und auch ich selber, wir selber müssen wachsam sein, dass wir nicht in diese Abwärtsbewegung uns hineinziehen lassen. Abwärts geht es, 1 Grad minus, durch die Vernachlässigung des Gebets und Bibellesens. Das kommt so schleichend. Ach, heute habe ich keine Zeit, na, morgen ist auch knapp, da ist noch ein Termin. Und alles andere ist wichtiger als Beten und Bibellesen. Scheint wichtiger zu sein. Aber komisch, für das Essen hast du Zeit, für das Trinken hast du Zeit, für das Anziehen hast du Zeit, vielleicht auch für dein Hobby, vielleicht stundenlang am Fernseher zu verbringen oder sonst was. Aber 5 Minuten, eine halbe Stunde Bibel lesen oder beten, keine Zeit. So sieht es leider bei vielen, vielen Menschen heute aus. Ich würde sagen, bei der großen Masse ist gerade die große Verführung heute. Massenmedien, Computerspiele, für alles hat man Zeit, aber nicht für das Wort Gottes und das Gebet. Und so fängt es an. Und daraus folgt dann das nächste, minus 2 Grad Celsius, unregelmäßiger Gottesdienstbesuch. Auch da wird man nachlässig. Natürlich gibt es solche Personen wie mich, die sind viel unterwegs, die können leider nicht immer in der Gemeinde sein jeden Sonntag, aber wir sind doch jeden Sonntag unter dem Wort Gottes, dann eben nicht in der Heimatgemeinde. Aber die Frage ist, gehen wir regelmäßig in unsere Gemeinde, wenn wir nicht gerade auswärts sind und dort einen Dienst haben oder einen Besuch machen? Haben wir Hunger nach dem Wort Gottes? Wir sollten jede Woche mindestens einmal unter Gottes Wort gehen. Besser noch zweimal oder dreimal. In den guten Gemeinden gibt es ja dann noch eine Bibelstunde und in den noch besseren Gemeinden, jetzt in Anführungsstrichen gesagt, sogar noch eine Gebetsstunde, was ich übrigens für unverzichtbar halte. Wo nicht mehr gebetet wird in Gemeinden, da ist auch geistlich nicht viel los. Da kann es kein Leben geben, weil der Kontakt mit dem Herrn nicht da ist, wie er sein sollte. Also unregelmäßiger Gottesdienstbesuch. Das dritte Minusgrad ist dann die Verhärtung des Herzens gegen Warnungen des Heiligen Geistes. Das Herz verhärtet sich. Man hört nicht mehr auf das mahnende Reden des Geistes Gottes durch das Wort. Man liest ja auch nicht mehr das Wort Gottes. Man geht Geschwistern aus dem Weg, die einen vielleicht ermahnen könnten. Und man wird immer nachlässiger im Glaubensleben. Minus 3 Grad schon. Und das vierte ist dann, man wird auch im Gespräch leichtfertiger, oberflächlicher. Man redet irgendwelche leeren Dinge daher, oberflächliches Gerede, Klatsch und Tratsch, Alberei, Frivolität. Nächste Minusstufe, 5 Minus, die Selbstüberhebung und Lieblosigkeit in der Beurteilung anderer. Sich selber setzt man oben an, den anderen unten, man redet schlecht über ihn, man empfindet gar keine Gewissensqual mehr, wenn man andere schlecht redet, sich selber gut darstellt. Man merkt dann schon, dass mit dem Menschen was nicht stimmt, wenn er so immer mehr in dieses Fahrwasser kommt. Nur noch sich selber für gut hält, alle anderen sind nur die Bösen. Habt ihr das auch schon erlebt, bei euch oder bei anderen? Ja. Man muss da sehr wachsam sein und beten, dass der Herr einem da heraushilft, wenn das passiert. Ich muss ja manchmal auch kritisieren, aber da geht es dann nur darum, um die Gemeinde zu warnen. Nicht, weil ich persönlich was gegen jemand hätte. Das ist bei mir, das gehört beim Dienstleiter dazu. Aber es sollte nie und darf nie in der Lieblosigkeit geschehen oder in der Gehässigkeit, ja, sondern es sollte in der zurechtbringenden Retterliebe gegenüber der Person geschehen, die man dann leider auch einmal kritisieren muss. Nächstes Minusgrad, minus 6, die Liebe zur Welt und ihren Vergnügungen wird immer stärker, es zieht einen richtig zurück. Und dann minus 7, der Gottesname wird missbraucht, man fängt wieder an zu fluchen und oberflächlich zu reden, oh Gott oder was auch immer die Leute dann so vor sich hin sagen. Und dann geht es vollends abwärts, minus 8 Grad, das ausschweifende Leben in Trunksucht und Sittenlosigkeit, minus 9 Grad, der immer schwerere Abfall vom Glauben mit der Verstockung des Herzens und minus 10 Grad, das bittere Ende in Angst, Verzweiflung, Selbstmordgedanken und ewiger Höllenqual. Das ist, wie es im Glaubensleben abwärts geht. Und es fängt ganz leicht an, wenn man Gottes Wort und das Gebet vernachlässigt. Aber wie kann es im Glaubensleben aufwärts gehen? Damit möchte ich schließen heute Abend. Wie kann es aufwärts gehen? Halten wir uns das Thermometer immer wieder vor Augen. Das ist jetzt kein Gesetz, aber es soll einfach eine Richtschnur, eine Hilfe sein, um sich daran orientieren zu können. Aufwärts geht es, wenn man von der Gleichgültigkeit herauskommt, die bei 0 Grad angesiedelt war, und dann bei plus 1 Grad Celsius ernste Eindrücke bekommt beim Hören des Evangeliums, dass das Wort, dass die Predigt, die Botschaft zu einem spricht, einen wachrüttelt aus dem Sündenschlaf, dass es wirklich aufwärts geht und man merkt, so kann es nicht weiterlaufen. So oberflächlich, so abgestumpft, so verstockt, so sündig, so verkommen, so kann es nicht weitergehen. Ernste Eindrücke beim Hören des Evangeliums. Wir werden von unserer Sünde überführt und erlangen eine Bußgesinnung. Und dann kommt als plus 2 Grad, nächstes Grad, dass man wirklich ein Verlangen bekommt nach dem Wort Gottes. Vom Wort Gottes, von der Bibel her, bekommen wir Orientierung. Da kommt die Reinigung und Heiligung her. Man kann gar nicht mehr anders, als sich auszustrecken nach dem heiligen Wort Gottes. Und dann die dritte Stufe, plus 3 Grad, die Sündenerkenntnis. Die geschieht, indem uns das Wort Gottes den Spiegel vorhält. Das ist im Römerbrief gemeint, wenn es heißt, dass durch das Wort Gottes die Sünde noch mächtiger wird. Das heißt, der Spiegel wird uns vorgehalten. Wir erkennen, wie verloren wir sind vor dem Angesicht des ewigen und heiligen und allmächtigen Gottes. Gott hätte es nicht nötig, auch nur einen von uns zu retten. Er tut es nur aus Liebe und Barmherzigkeit. Gott ist so unendlich groß. Wir sind Staubkörner, ja, in seinen Augen, wenn wir die vielen Planeten sehen. Und doch hat er jeden einzelnen von uns lieb. Er kennt jeden, er will jeden einladen und retten. Das ist gerade das Kennzeichen der Größe Gottes, dass er jeden einzelnen kleinen Menschen kennt. Gott ist also so groß, dass er unsere Kleinheit wahrnimmt und in uns kleine Geschöpfe seine Liebe verströmt. Das ist wahre Größe, liebende Größe des Herrn. Sündenerkenntnis. Und die vierte Stufe, plus 4 Grad, die Reue über die Sünde. Ich bereue mein sündenverpfuschtes Leben. Es kommen Tränen der Buße, der Umkehr. Hast du auch schon geweint über deine Sünden und hat es dir leid getan? Kannst auch heute tun, auf die Knie gehen vor dem Herrn und sagen, Herr, ich möchte ganz neu mit dir anfangen. Vergib mir meine Sünden. Schenk mir Kraft, ein geheiligtes Leben zu führen. Die fünfte Grad plus 5, die Demütigung vor dem Herrn. Ja, das demütigt uns. William MacDonald hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zerbrich mich, Herr. Und dieser Zerbruch, den müssen wir gar nicht suchen. Den schickt der Herr selber in unser Leben hinein. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Nimmst du diesen Zerbruch an, damit du geistlich daran reifen kannst? Oder wendest du dich von Gott ab? Das wäre sehr verhängnisvoll und töricht. Sondern wir sollten dann beten, näher mein Herr zu dir, immer näher zu dir, gerade durch den Zerbruch, durch die Demutszeiten. Und dann plus 6 Grad, die sechste Stufe, das Gebet. Wenn wir wirklich im Demutstal sind, dann können wir gar nicht mehr anders als den Herrn im Gebet suchen. Herr, erbarme dich. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott, nimm mich Sünder an. Und Gott erhört unser Gebet. Und dann kommt es zum siebten, zum Gehorsam, dass wir wirklich bereit sind, dem Herrn auch zu gehorchen. Wir werden es nicht vollkommen schaffen. Wir werden nicht ohne Sünde leben können, sonst würden wir Gott zum Lügner machen, 1. Johannes, Brief, Kapitel 1. Aber wir können doch lernen, ihm immer besser zu gehorchen, dass wir seltener fallen, dass wir schneller wieder aufstehen können, dass wir mit ihm weitergehen dürfen. Und dann bekommen wir plus 8 Grad Freude und Frieden im Glauben, im Heiligen Geist und nicht mehr an diesen oberflächlichen Schalen weltlichen Vergnügungen. Zum Beispiel Fasching und was sonst alles die Welt feiert. Ein wahren Christen stößt dieses Verkleiden und Besaufen und Huren ab. will damit nichts zu tun haben. Und dann plus 9 Grad, das Verlangen nach Gemeinschaft mit Gläubigen. Man sehnt sich wirklich nach der Gemeinschaft. Man sucht die Versammlung der Heiligen. Heilig ist in der Bibel jeder, der wiedergeboren ist durch den Geist Gottes, der für den Herrn abgesondert ist, der ihm von Herzen nachfolgt. Und als 10. daraus erwächst dann ein freudiger Gottesdienstbesuch. Nicht so nach dem Motto, jetzt muss ich schon wieder in die Kirche, sondern ich will in die Gemeinde gehen. Ich brauche das, ich kann gar nicht leben ohne Orientierung. Natürlich muss es eine bibeltreue Gemeinde sein, nicht irgendetwas Oberflächliches, Verwässertes, wo vielleicht sogar verfälschte Bibeln gelesen werden, sondern wirklich das Wort Gottes in einer bibeltreuen Auslegung. Und dann kommt es als weitere Stufen dazu, dass man wachsen darf an Erkenntnis des Wortes Gottes, dass man auch an Glaubensstärke zunimmt, dass der Herr einen in mancherlei Versuchungen und Anfechtungen durchträgt, denn auch ein Christ hat Anfechtungen. Jakobus 1, ja, selig ist der Mensch, der die Anfechtungen erduldet, er wird daran reifen und wachsen und gestärkt werden, damit er bei der nächsten Anfechtung besser widersteht. Er wird nicht vollkommen, aber er wird dem Herrn immer mehr danken können, wenn er ihm hindurchhilft. Und dann wird auch der Blick als weiteres Plusgrad zu den Verlorenen gewendet. Man kreist nicht mehr um sich selber, sondern bekommt die rettende Liebe zu den Verlorenen. Wisst ihr, dass in unserem Land, ich glaube, es sind über 5 Millionen Moslems leben zum Beispiel, die verloren sind ohne Jesus, ohne den lebendigen Gott. Auch ihnen wollen wir die Botschaft bringen. Auch durch unseren Bruder Fuad Adel, der hier unter uns ist, und andere Brüder, Resul und wie sie alle heißen, ja, die Land auf, Land ab, unterwegs sind, um gerade auch solchen verlorenen Menschen die Augen zu öffnen und sie hinzuweisen auf Jesus als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater. Die Liebe zu den Verlorenen als weitere Stufe, die Feindesliebe. Das kann nur ein Christ in der Kraft des Herrn Jesus, die Feinde lieben. Auch die, die einem übel wollen, für sie zu beten, sie dem Herrn anzubefehlen. Wenn diese Feinde das mitbekommen, kann auch sein, dass ihr Herz verändert wird. Es wird nicht verändert, wenn wir zurückschlagen mit den gleichen Waffen, die sie gegen uns spitzen und zubereiten, sondern wenn wir den Kreislauf der Gewalt und des Hasses durchbrechen, nur dann wird die Feindesliebe beendet werden. Und das hat der Herr Jesus ja getan. Er hat sich lieber ans Kreuz schlagen lassen und für seine Feinde gebetet, als Petrus das Schwert ergreifen zu lassen, dass er nicht nur das Ohr, sondern auch nur den Kopf dem Malchus, dem Knecht im Garten Gethsemane, abhaut. Der Herr Jesus hat das Ohr wieder geheilt, hat den Knecht wieder gesund gemacht. Feindesliebe. Und daraus erwächst nun als letztes die Geborgenheit in Leiden, Krankheit und Tod und die Freude auf die ewige himmlische Heimat. Da geht es wirklich im Glaubensleben aufwärts, wenn wir so dem Herrn begegnen dürfen, so auf dem schmalen Weg dem Lamme nachfolgen, bis zum Ziel der ewigen Herrlichkeit. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken, jeden Tag neu. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Allmächtiger Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, beten wir dich an. Danken dir, dass du die Tür bist zum ewigen Leben, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben selber bist. Herr, bewahre uns auf deinem schmalen Weg. Und wenn jemand noch auf dem breiten Weg ist, ruf ihn zu dir. Rette diese Seele. Und dass auch diese Tage dazu dienen, dass wir gestärkt werden im Glauben. Dass es in unserem Glaubensleben aufwärts geht und nicht abwärts. Dass wir ganz neu mit dir anfangen können. Und dass wir deine Liebe erfahren und weitergeben können, damit auch andere noch gerettet werden. Herr, rüste jeden Redner diese Tage aus und wir danken dir, dass wir auch heute im Gründonnerstag an dein Abendmahl erinnert werden, wo du ja deinen Leib gegeben hast, dein Blut vergossen hast, dann am nächsten Tag dann auch wirklich am Kreuz und dass wir dadurch Erlösung haben dürfen. Wir rühmen und preisen dich, du Lamm Gottes auf Golgatha. Du hast gesieget. Halleluja. Amen.